Ich grüße Sie alle mit dem Wochenspruch für diese Woche. Das geknickte Rohr wird eher nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird eher nicht auslöschen. Wir beten. Herr, unser Gott, und nun bitten wir dich um deine Gegenwart. Wir danken dir für eine ganze Woche, für diesen strahlenden Tag. Aber Herr, wir bitten dich nun um nichts sonst, als dass du uns nahe seiest und dass deine Nähe zurechtbringe, was in uns zurechtgebracht werden muss. Wünsche, Gedanken und Zweifel. Und dass in deiner Nähe vergehe, was nicht Not ist. Unsere Sorge und Angst und Misstrauen. Und dass daraus werde, was dir gefällt, ein fröhliches und getrostes Herz. Wir bitten im Namen Jesu Christi. Amen. Als Schriftlesung hören wir das Evangelium dieses Sonntags, Matthäus Kapitel 7 von Vers 31 ab. Und da Jesus wieder fortging aus der Gegend von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und sie baten ihn, dass er die Hand auf ihn legte. Und er nahm ihn von dem Volk besonders und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge und sah auf gen Himmel, seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das ist, tue dich auf. Und alsbald taten sich seine Ohren auf und das Band seiner Zunge ward los und er redete recht. Und er gebot ihnen, sie sollten's niemand sagen. Je mehr er aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hören und Sprachlose reden. Amen. Und nun singen wir das Hauptlied dieses Tages 188, die Verse 1 bis 3. Der Predigtext auf den heutigen 12. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest ist die alttestamentliche Lektion aus dem 29. Kapitel des Propheten Jesaja von Vers 17 bis 24. Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden. Und zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. Und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein und es werden vertilgt werden alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten, welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurechtweist im Tor und beugen durch Lügen das Recht des Unschuldigen. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat zum Hause Jakob, Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Denn wenn sie sehen werden die Werke meiner Hände, seine Kinder, in ihrer Mitte werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen. Und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Amen. Was steht uns bevor? Was kommt auf uns zu? Was bringt die Zukunft? Auf diese bange Frage, liebe Gemeinde, gibt der zeitgenössische und zeitkritische Dramatiker Friedrich Dürrenmatt eine bedrängende Antwort. In seiner weit bekannt gewordenen Kurzgeschichte Der Tunnel erzählt er von jenem 24-jährigen Studenten, der am Sonntagnachmittag den übervollen Zug besteigt, um in zweistündiger Fahrt zurück an die Universität zu fahren. Er kämpft sich durch das Wirrwarr von Familien und Rekruten und Studenten und Liebespaare und findet glücklicherweise noch im letzten Wagen einen freien Fensterplatz. Während er sich genüsslich eine Brasil ansteckt und den Rauch in die Luft bläst, huschen draußen schmucke Städtchen, nette Dörfchen und gepflegte Wiesen vorüber. Die Sonne lacht von einem wolkenlosen Himmel herab mitten ins Abteil. Aber dann geschieht das Unheimliche. Kurz hinter Burgdorf fährt der Zug in einen Tunnel, den er gewöhnlicherweise in wenigen Augenblicken passiert. Aber diesmal rast diese Eisenbahn mit zunehmender Geschwindigkeit in eine nicht mehr aufhellende Nacht hinein. Die einen bemerken es gar nicht und schauen schlaftrunken in ihre Lektüre. Die anderen sitzen im Speisewagen und prosten sich fröhlich zu. Und die Dritten schauen erstarrt, aber sie verdrängen jedes lähmende Entsetzen. Den 24-Jährigen hält es nicht mehr auf seinem Platz. Vorne im Gepäckwagen trifft er auf den Zugführer, der lapidar feststellt: Wir bewegen uns auf Gleisen. Der Tunnel muss irgendwo hinführen. Gemeinsam ersteigen sie die Zugmaschine, aber der Führerstand ist leer. Die Geschwindigkeit nimmt zu, der Zug rast in den Abgrund. Was sollen wir tun? Brüllt der Zugführer in den Höllenlärm. Nichts, antwortet der andere unbarmherzig. Nichts. Das Unheil bricht herein. Dürrenmatt sagt, in diesem Zug sitzen wir alle. Keiner von uns ist auf dem Bahnsteig zurückgeblieben und winkt den letzten Waggons freundlichst und gemächlich nach. Wir alle haben im Zug der Zeit unser Plätzchen eingenommen. Wochen, Monate, Jahre huschen an uns vorüber. Die Sonne lacht doch über einem Geschlecht, das nach Goethe vom Dunkel ins Helle strebt. Und dann passiert das Unheimliche. Das Licht geht aus. Es wird dunkel wie in einem Tunnel. Und die Schatten werden länger. Und der Zug rast mit zunehmender Geschwindigkeit in die Nacht des Krieges, des Leides, der Terror, des Terrors, der Verfolgung, der Unterdrückung. Die einen bemerken gar nichts und vertiefen sich in ihr Geschäft. Die anderen, die füllen ihre Gläser randvoll und spülen die Angst mit Alkohol hinunter. Und die Dritten schauen erstarrt, aber sie wollen es überhaupt nicht wahrhaben. Nur wenige reißt es von ihrem Stuhl. Sie zeigen Initiative. Sie wollen den Zug stoppen, aber der Führerstand ist leer. Das Tempo ist nicht zu drosseln. Der Zug rast in den Abgrund. Nichts ist mehr zu tun. Die Katastrophe ist unvermeidlich. Dürrenmatt sagt es mit vielen Politologen, Ökologen und Soziologen. Das Unheil bricht herein. Nur Jesaja sagt es anders. Er ist kein Politologe, auch wenn er die Gewaltherrschaft eines Sanherib sehr wohl einzuschätzen weiß. Er ist kein Ökologe, auch wenn er seine Umwelt und deren Probleme in Juda von Kindesbein an kennt. Er ist erst recht kein Soziologe, der die Gesellschaftsschichten beurteilt, obwohl er alle Menschen kennt. Jesaja ist Theologe, der im Auftrag Gottes einem verstörten Volk diese Botschaft, dieses Dokument der Hoffnung weitersagt. Nicht das Unheil bricht herein, sondern das Heil steht bevor. Er sagt es denen, die im Dunkel sitzen, es wird nicht Nacht, sondern Tag. Er sagt es denen, die vor Angst zittern, es hört nicht auf, sondern es fängt an. Er sagt es denen, die so sehr am Unheil leiden. Und das ist das Erste, das Heil steht bevor. Jesaja sagt es konkreter, weil der Schalom Gottes, der Friede Gottes nie abstrakt ist. Der Friede Gottes hat Blut und Leben. Wir müssen beispielsweise an Elternhäuser denken. Väter und Mütter taten alles, um ihre Kinder recht und christlich zu erziehen. Ihre ganze Hingabe, ihre ganze Liebe investierten sie in diese Aufgabe. Aus diesen Jungen sollte doch etwas Rechtes werden. Und mit 14 gab es die ersten Verständigungsschwierigkeiten. 2 Jahre später redete man nur noch aneinander vorüber. Und mit 18 tauchte der Sohn in der Drogenszene unter und die Tochter zog zu ihrem Freund. Sie hören und glauben nichts mehr, weint die Mutter. Und Jesaja sagt es in alle Elternhäuser hinein. An jenem Tage werden die Tauben die Worte der Bibel hören. Nicht ewig werden sie ihre Ohren verstopfen können. Einmal werden alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder wir müssen an Hochhäuser denken. Im 10. Stock lebt diese Frau. Der Mann ist im Kriege gefallen. Der Sohn ist plötzlich gestorben und sie wurde arbeitsunfähig geschrieben. So lebt sie dort einsam und sieht durchs Fenster hinunter in den Park, wie ältere und jüngere Menschen sich ihres Lebens freuen. Schon lange kann sie einen Gott der Liebe nicht mehr ausmachen. Mich mag keiner, klagt sie. Und Jesaja sagt es in alle Hoch- und Mietshäuser hinein. An jenem Tag werden die Augen der Blinden aus Dunkel und Finsternis sehen. Keiner ist unheilbar blind für die Liebe Gottes. Einmal werden alle zur Erkenntnis der Liebe kommen. Oder wir müssen an Krankenhäuser denken. Der Arzt diagnostizierte eine schwere Krankheit und ordnete die Überführung ins Hospital an. Eine Untersuchung jagt die andere. Fachleute schütteln den Kopf, sie können den Herd nicht finden. Der Mann wird immer elender und zu Hause wartet das Geschäft, die Familie, die Aufgaben. Ob eine Gesundung überhaupt noch möglich ist? Ich kann nicht mehr, sagt er. Und Jesaja sagt es in alle Krankenhäuser und Krankenstuben hinein. An jenem Tag werden die Elenden wieder Freude haben. Auch als Todkranke haben wir immer die Genesung vor uns. Einmal werden alle zur Erkenntnis der Güte kommen. Wir müssen an Armenhäuser denken. Sie stehen keinesfalls nur in den Favelas von Rio und in den Slums von New York. Sie stehen ja mittendrin in unseren Altstadtquartieren und Neubaugebieten, oft hinter vornehmen Mauern und herrlichen Gardinen. Da sind sie doch, diese immer größer werdende Zahl der Schwermütigen, die mit dem Gedanken an den Tod spielen, weil sie die Freude am Leben verloren haben. Ich mach Schluss, sagen sie. Es hat ja alles keinen Sinn. Und dieser Jesaja sagt es in alle Armenhäuser hinein. An jenem Tag werden die Ärmsten unter den Menschen fröhlich sein. Die tiefste Tiefe ist überwunden. Einmal werden alle zur Erkenntnis der Freude kommen. Und wir müssen an das Haus dieser Welt denken, das immer mehr zu einem Tollhaus wird, weil sich Irrsinnige und Fanatiker die Macht unter den Nagel reißen. Und Jesaja sagt es in dieses Tollhaus hinein, an jenem Tag wird es mit den Tyrannen und Lügnern und Unheilstiftern ein Ende haben. Das Selektieren und Inhaftieren und Exekutieren und Füsilieren, all das wird ein Ende haben. Einmal werden alle zur Erkenntnis des Friedens kommen. In welchem Haus wir uns auch jetzt befinden, in welcher Lage wir uns im Moment auch befinden, an welchem Unheil wir alle am meisten leiden. Diese Botschaft, Freunde, ist unüberhörbar. Das Heil steht bevor. Aber ist diese Botschaft glaubhaft? Zu schön, um wahr zu sein? Hat nicht das alte Sprichwort schon recht? Hoffen und harren hält die Leute zum Narren. Müssen wir nicht Rainer Maria Rilke recht geben, der sagte, was ein Wahnsinn, uns nach danach wegzutrösten. Stehen wir nicht diesem Philosophen Feuerbach ganz nahe, der dies alles als Wunschdenken, als Spiegelbild unseres Herzens abqualifiziert? Ist dieses Wort wahr? Ist diese Verheißung richtig? Stimmt diese Botschaft? Die Bibel sagt, und das ist das Zweite, der Heiland steht dafür. Gewiss, unsere Botschaften sind Wunschvorstellungen. Unsere Verheißungen sind Utopien. Unsere Worte sind wie der Wind, der vergeht. Aber Jesaja Wort ist Fleisch geworden. In Bethlehem ist der geboren, der Menschen erlöst und Freude auslöst. Jesus Christus ist doch diese Hoffnung in Person. Er vertauschte das Vaterhaus im Himmel mit dem Tollhaus dieser Erden. Und hier spielte er sich nicht als der Hausherr auf, der auf den Tisch haut und nur an höheren Mieteinnahmen interessiert ist. Hier spielte er nicht den Hausbesetzer, der eine Flagge hinaushängt und eine Zweckentfremdung verhindern will. Hier spielte er auch nicht den Hausmeister, der mit stählernen Besen für Ruhe und Ordnung sorgt. Von allem Anfang an war er der Heiland, der gesagt hat, ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er war interessiert an verlassenen Kammern und verlorenen Winkeln und feuchten Souterrains. Trepp auf, trepp ab, sehen wir ihn gehen, um nach den Verzweifelten und Verlassenen zu schauen. Wir sehen ihn dort bei dem Tauben, der von seiner Umwelt abgeschnitten ist. Und ihm legt er diesen Finger in die Ohren, so als wollte er fragen, tut's da weh? Ja, da sitzt es, das ihn zum Behinderten von Kindesbeinen an macht. Und dann dringt durch diesen bis dahin geschlossenen Gehörgang dies eine Wort, Hephata, werde aufgetan und der Mann erlebt eine neue Wirklichkeit. Wir sehen diesen Jesus bei dem Blinden, der menschlich und geistlich ein Wrack ist. Und Jesus legt ihm die Finger auf die Augen und sagt, gehe und wasche dich im Teich Siloah. Der Mann gehorcht und ihm wird das Augenlicht wieder geschenkt. Wir sehen diesen Jesus bei jenem Mann auf der Matratze. Ihm sagt er, stehe auf und geh. Und dieser Mann rappelt sich zusammen und schultert sein Bett. Und dort jener Arme, der vom Teufel geplagt ist. Und Jesus befiehlt, fahre aus. Und dieser Langzeitkranke, der wird frei und bittet, Herr, ich möchte bei dir bleiben. Überall an jeder Ecke wird doch dieses Heil sichtbar, weil Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Trotzdem verweigern sie diesem Herrn das Hausrecht, schleppen ihn aus dem Haus, aus der Stadt und beseitigen ihn am Schandpfahl. Aber auch dort hört er nicht auf, unser Heiland zu sein. Durch seinen Tod ermöglicht er die Vergebung der Schuld und Vergebung der Schuld. Tilgung unseres Sündenregisters, Neuanfang, das ist doch unsere tiefste Heilung, unsere größte Medizin. In Jesus ist die Zukunft schon gegenwärtig. In Jesus ist das Kommende schon spürbar. In Jesus ist diese Hoffnung wahr, Freunde. Aber, und das ist das Dritte und Letzte, der Heiland steht dafür, gewiss. Aber das ist das Dritte. Die Heiligung steht nun an. Die Heiligung steht an. Diese Hoffnung soll unseren Alltag heiligen. Diese Aussicht auf morgen muss unser Heute heilig, das heißt neu machen. Sehen Sie, der Schüler, der in diesen Tagen seinen Schulsack gepackt hat, freut sich auf die Herbstferien. Noch 7 Wochen, dann ist der Stress vorbei. Der Camper, der nach wunderschönen Urlaubstagen seinen Wohnwagen wieder einmottet, freut sich auf den Winterurlaub. Noch 4 Monate, dann rollen die Räder wieder. Und der junge Mann, der sich fröhlich verlobt hat, der freut sich auf die Hochzeit und sagt, noch 1 Jahr und dann gehört sie mir ganz. Die Spannung auf die Zukunft liefert die Energie für die Gegenwart. Und wenn das schon bei Herbstferien und Winterurlaub und Hochzeitsfeier so ist, wie viel mehr muss das bei Gottes Heil so sein? Wenn er morgen die Ohren meiner Kinder öffnen wird, dann muss ich heute nicht an diesen Tauben irre werden. Wenn er morgen mir den Stab für seine Liebe stechen wird, dann muss ich doch heute nicht daran zerbrechen. Und wenn er mir morgen meinen Krebs und meinen Herzinfarkt wegnehmen wird, dann muss ich doch heute nicht untröstlich sein. Und wenn er morgen auch meine Schwermut und Depression tragen wird, dann muss ich heute nicht am Glauben irre werden. Auch eine zerstrittene und zerrissene Welt ist des Jammers nicht wert, weil dieses Wort gilt, siehe, ich mache alles neu. Liebe Freunde, diese Kurzgeschichte von Dürrenmatt endet ja schrecklich. Die Zugmaschine senkt sich immer weiter und rast mit fürchterlichem Sturz in das Innerste der Erde. Auch der Zugführer stürzt und bleibt blutüberströmt auf den Schalthebeln liegen. Der 24-jährige Student hat seine Augen weit aufgerissen und schreit: Gott ließ uns fallen. Und so stürzen wir denn auf ihn zu. Wir wissen es jetzt anders. Gott hält uns fest. Und deshalb gehen wir jetzt auf seine Welt zu. Glauben Sie es, das Heil steht bevor. Amen. Und nun singen wir miteinander vom Sommerlied 371, die Verse 8 bis 11, und danach wollen wir ein Kind taufen. Liebe Gemeinde, in unsere Mitte wird ein Kind gebracht, damit es unter unserer Fürbitte nach dem Willen unseres Herrn getauft wird. Denn er hat gesagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auch diese Kinder haben Teil an seinem gegenwärtigen und zukünftigen Reich. Er spricht: Lasse die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Und an anderer Stelle sagt unser Herr, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verloren sein. Wer mit Wissen und Willen diese Gnade verwirft, kann nicht errettet werden. Darum betet, liebe Eltern und Paten, dass euer Kind zum Glauben komme und sich seiner Taufe freuen möge. Ihr seid verpflichtet, es zu Christus und seinem Wort zu weisen. Tretet nun mit eurem Kind vor den Taufstein, dass es die heilige Taufe empfange. Als Diener der Kirche frage ich euch vor dem Angesicht Gottes: Wollt ihr, dass dieses Kind auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So antwortet: Ja, ich will.
Ja, ich will.
Seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, dass dieses Kind als Glied der Gemeinde erzogen wird? So antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
So lasst uns die Taufe an diesem Kind vollziehen. Dorothea Elisabeth Walz, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Freuet euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Amen. Lasset uns nun beten. Lieber himmlischer Vater, Dank sei dir, dass du diesem Kinde das Leben geschenkt und auch seine Mutter gnädig bewahrt. Dank, dass du dich dieses Kindes annehmen willst. Halte dieses Kind mit deiner Hand und lass keine böse Macht es von dir reißen. Dir befehlen wir die Eltern und Paten und alle, denen dieses Kind anvertraut ist. Schenke ihnen Weisheit und verleihe ihnen deinen Geist. Hilf ihnen, es frühe zu dir zu führen und selber ihm voranzugehen auf dem Weg des Glaubens. Herr, wir alle sind auf deinen Namen getauft. Fahre doch mit deiner Hand über unsere zerfurchten Stirnen und unsere verängstigten Herzen. Gib uns den hellen Blick für dein großes Ziel, dein Reich. Du kennst jeden von uns, seine Lasten, seine Sorgen, seine Ängste, seine unbewältigte Vergangenheit. Du kennst auch unsere Welt. Lass das alles jetzt in deine Hände fallen. Lass uns in deiner Hand geborgen sein. Lass uns an deiner Hand geführt sein und so lass uns lieben, wirklich lieben. Nimm du das Leitseil in die Hand, Vater, dein Reich komme. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, und unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in das Tun, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir beschließen mit dem letzten Vers vom Lied, vom angefangenen Lied 188. Das Opfer heute soll Jakob Jambatsian gehören. Er ist Armenier. Und die Armenier leben in großer Zerstreuung und auch Verfolgung im Nahen Osten und in Teilen Russlands. Er kann sie über den Kurzwellensender Monte Carlo erreichen. Viele warten auf diese Sendungen, die teuer sind. Wir wollen diese Sendungen für Armenier unterstützen. Herzlichen Dank für Ihr Geben. Am Dienstag ist wieder unsere Stunde mit der Bibel. Wir beginnen mit einer Reihe über Namen der Bibel. Zum Thema Kennen Sie schon? Reden wir am Dienstag über Aksa. Dienstag 20 Uhr drüben in der Schlosskirche. Auch dazu herzliche Einladung. Die 12-Minuten-Gottesdienste sind von Montag bis Donnerstag um 17.15 Uhr hier in der Kirche. Am Freitag ist die Stunde der Kirchenmusik. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel die Choralbearbeitung zum Hauptlied Nun lob meine Seele den Herrn von Johann Gottfried Walter. Und nun gehen Sie mit dem Segen Gottes hinein in diese Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.